ARD.
ADHS ist eine harte Nuss. Es wird sie ihr Leben lang begleiten. Und wir möchten mit der mentalisierungsbasierten Gruppentherapie ihnen einen Entwicklungsraum zur Verfügung stellen, selber sich besser regulieren zu können und mehr Selbstwirksamkeit und so einen Sense of Agency zu entwickeln, um sich nicht so hilflos ausgeliefert zu fühlen, sondern einen Umgang mit der Erkrankung zu finden und vor allem Verantwortung dann auch für sich selbst zu übernehmen. Das ist unser Ziel.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Bei uns geht's heute um ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oder in der Abweichung ohne die Hyperaktivität, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung, gehört zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Allerdings gibt es auch immer mehr Erwachsene, die diese Diagnose bekommen. Und wenn Sie sich dann dazu informieren, fällt auf, das Thema ist äußerst komplex. So könnten wir beispielsweise über den Unterschied zwischen ADHS bei Frauen und bei Männern sprechen, über die Folge- und oder Begleiterkrankungen, die sich ergeben können, oder auch über mögliche Auswirkungen dieser Störung auf Freundschaften und Beziehungen. Werden wir auch sicherlich nahezu alles streifen heute. Der Fokus soll aber woanders liegen, nämlich auf einer neuen Behandlungsmöglichkeit für ADHS bei Erwachsenen. Dazu forscht Frau Dr. Linka Staun. Sie ist Leiterin der Hochschulambulanz der International Psychoanalytical University in Berlin, kurz IPU, und heute zu Gast bei den Wissenswerten. Schönen guten Tag, Frau Staun. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir uns Ihre Pilotstudie und die ersten Ergebnisse daraus anschauen, lassen wir uns noch mal die Grundlagen legen. ADHS galt lange Zeit als typische Kinderkrankheit. Kann man sagen, dass es widerlegt?
Würde ich so nicht sagen, sondern ich würde es eher so formulieren, ADHS ist eine Entwicklungsvarianz, die alle Lebensbereiche umfasst und in der Kindheit beginnt und dann sozusagen als Entwicklungsvarianz eben bis ins Erwachsenenalter geht, aber unterschiedliche Gesichter hat, je nachdem, ob die Kindheit betroffen ist oder ob es Jugendliche betrifft, später dann Erwachsene oder auch Frauen, zum Beispiel dann in der Menopause. Also in jeder Lebensphase kann ADHS unterschiedliche, sag ich mal, Facetten haben oder Gesichter haben.
Also die Annahme, die vor einigen Jahren noch galt, das verwächst sich, die stimmt so nicht mehr?
Die stimmt auf jeden Fall nicht. Man weiß heute dank doch intensiver Forschung und vieler Studien, dass ungefähr 70-80% der betroffenen Kinder später auch im Erwachsenenalter unter einer ADHS leiden. Das heißt, es verwächst sich nicht, sondern die Symptomatik verschiebt sich im Laufe der Entwicklung und stellt dann auch neue Herausforderungen dar.
Können wir das konkretisieren? Was ist denn der Unterschied zu ADHS bei Erwachsenen im Gegensatz zu dem bei Kindern?
Also bei den Kindern hat man viel stärker, gerade bei den Jungs, viel stärker die Hypermotorik. Bei den Erwachsenen ist die Hypermotorik weniger im Vordergrund, sondern eher eine ganz als unerträglich erlebte innere Unruhe. So Anspannungszustände, die sehr unangenehm sind, aber viel weniger dieser starke Bewegungsbedarf.
Welche Rolle spielen dabei Begleit- und Folgeerkrankungen?
Eine ganz große Rolle, weil sozusagen man kann sagen, dass ADHS selten alleine, gerade im Erwachsenenalter, auftaucht. Dass viele Erfahrungen von zurückgewiesen sein, also viele negative Erfahrungen, viele negative Resonanz dazu führen, dass sich bestimmte Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen eben dann auch im Erwachsenenalter manifestieren und mit einer ADHS einhergehen.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass sich ADHS bei Mädchen und Jungen ein wenig unterscheidet. Mhm. Das ist ja auch der Fall bei Erwachsenen, also bei Frauen und Männern. Kann man das festmachen, was da die Unterschiede sind?
Im Grunde würde ich es wieder mit den Entwicklungslinien erklären wollen. Bei den Mädchen ist es so, dass sie aufgrund von sozialen Normen häufiger lernen, die innere Unruhe zu kompensieren und mit viel Disziplin versuchen, in der Klasse zum Beispiel nicht aufzustehen. Das heißt, man merkt ihnen das erstmal nicht an. Und bei den Frauen später sind diese Verhaltensstrategien weiter sichtbar. Was auch dazu führt, dass man eben häufig die Frauen nicht so schnell diagnostiziert oder dass sie einem eher durchs Raster gehen, weil die Fragebögen eher ein bisschen die Brille aufhaben, was die Hypermotorik angeht, für Jungs und später dann auch Männer.
Müsste da der Begriff ADHS erweitert werden oder anders definiert werden eigentlich?
Also im Grunde müsste man ADHS neu definieren und eher als Erkrankung oder Störung der Emotionsregulation verstehen, weil die Emotionsregulation zentral ist auch für die Schwierigkeiten in der exekutiven Funktion. Also was Planung angeht, Priorisieren angeht, was Zeitmanagement angeht, was aber auch die Fähigkeit, bestimmte Impulse und eine bestimmte Reaktivität zu unterdrücken.
Wer jetzt den Verdacht auf ADHS hat, egal ob Mann oder Frau, muss sich ganz schön dahinter klemmen, um eine Diagnose zu bekommen. Die Sprechstunden sind oft sehr überlaufen und die Diagnostik ist auch sehr, sehr aufwendig. Wie wichtig ist denn, eine Diagnose zu bekommen für die Betroffenen?
Es ist enorm wichtig und für viele ist es eine riesige Erleichterung, weil plötzlich ganz vieles in einem neuen Licht erscheint, also bestimmte Schwierigkeiten in der Schule, aber auch in Freundschaften, sozusagen im sozialen Bereich, Konflikte im Elternhaus. Plötzlich macht vieles, gerade was so diese Emotionsregulationsschwierigkeiten angeht, wird vieles aus einem anderen Licht gesehen und es ist eine Entlastung, nicht irgendwie komisch gewesen zu sein, sondern Erklärung zu haben für bestimmte Symptome und Verhaltensweisen. Ich sage immer ganz gerne, ADHS ist eine Erklärung, keine Entschuldigung. Und danach beginnt der Weg der Auseinandersetzung damit, wie schwer ist eigentlich der Erwachsene, die Erwachsene betroffen von ADHS, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es. Und man würde unabhängig von der Schwere für alle erstmal eine grundlegende Psychoedukation empfehlen. Und die sind leider eben auch in Deutschland noch viel zu wenig entwickelt.
Was heißt Psychoedukation?
Psychoedukation heißt, dass wir die Betroffenen aufklären, aber mit ihnen zusammen auch schauen, inwiefern welche Symptome stehen besonders im Vordergrund. Wo betreffen die Symptome eben nicht nur die eigene Planung, die eigenen Arbeitsweisen, sondern eben auch die Beziehungen, den Umgang mit den Kindern, mit PartnerInnen. Gerade ne, wenn wir sagen, es geht eher um Emotionsregulationsschwierigkeit, impulsives Verhalten, aufbrausendes Verhalten, jähzornig zu sein, sehr schnell enttäuscht zu sein, sich zurückgewiesen fühlen, sind natürlich alles Symptome, die eine Beziehungslast sein können und sich doch sehr auf die Beziehungen auswirken. Und deshalb ist die Psychoedukation so wichtig, weil wir da sehr gründlich gucken, was gibt es an Strategien, um Emotionen besser regulieren zu lernen, aber auch erstmal eine Emotionswahrnehmung zu üben, zu lernen, welche Emotionen drücken sich körperlich aus, wie fühlt sich Unruhe innerlich an und wie kann ich mit dieser besseren Wahrnehmung meiner eigenen Emotionen, wie kann ich da mit umgehen und vielleicht Strategien entwickeln, um dann nicht so impulsiv zum Beispiel zu kaufen oder
impulsive
Verhaltensweisen zu haben. Die Psychoedukation ist wie das Erdgeschoss, ne? Das ist sozusagen die Basis, auf der kann man dann aufbauen. Und gerade wenn es dann um die Frage geht, wie behandelt man weiter, braucht es eine Medikation, braucht es vielleicht eine Psychotherapie, dann muss die Basis stimmen.
Jetzt forschen Sie zu einer neuen psychotherapeutischen Behandlung von ADHS bei Erwachsenen und zwar mit mentalisierungsbasierter Gruppentherapie. Mhm. Zunächst einmal, was ist Mentalisieren?
Mentalisieren ist erstmal ein recht komplexes Konzept. Runtergebrochen könnte man sagen, beim Mentalisieren geht es darum, im Kontakt zu sein mit den eigenen Gefühlen. Also seine eigenen Gefühle, sein eigenes Verhalten zu verstehen, Zugang zu haben zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen und diese Gefühle auch körperlich verorten zu können. Und zwar nicht nur bei sich selbst, sondern auch andere mit Blick auf deren Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse zu verstehen. Und mentalisieren, können wir sagen, ist wie die Grundlage menschlichen Verhaltens, dass Interaktionen bedeutsam sind, dass sie verstanden werden in der Kommunikation mit anderen.
Das klingt für mich ein bisschen nach der Fähigkeit zur Empathie.
Ja, mit dem Unterschied, dass Empathie kann man nur für den anderen haben, aber nicht in Bezug auf sich selbst. Und beim Mentalisieren geht es also darum, die eigenen Gefühle zu verstehen, zu erleben, präsent zu haben, aber gleichzeitig eben auch den Blick haben zu können auf den anderen. Und da kommen wir wieder auf die ADHS, weil um Gefühle lesen zu können, müssen wir aufmerksam sein. Wir müssen die Mimik lesen können, die Gestik lesen können von unserem Gegenüber. Und das ist ja gerade was, was PatientInnen mit ADHS schwerfällt, weil sie so schnell ablenkbar sind, weil so schnell dieses wirklich den anderen wahrzunehmen, den oft sehr schwer fällt, also nicht nur den anderen, sondern auch die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Dafür braucht es ja ein kurzes Sich-Gewahr-Werden, Innehalten, eine Verbindung zum Körper. Bin ich gerade müde? Bin ich eigentlich traurig? Also auch die Körpersignale lesen lernen. Und oft in der, sage ich mal, in diesem beschleunigten Denken und Fühlen bei ADHS-Patienten und dann in dieser schnellen Ablenkbarkeit fällt Betroffenen das wirklich schwer zu mentalisieren.
Wir haben geklärt, was mentalisieren bedeutet und was muss ich mir jetzt unter dieser mentalisierungsbasierten Gruppentherapie genau vorstellen?
Im Grunde kann sich die Fähigkeit zu mentalisieren nirgendwo besser entwickeln als in der Gruppe, weil sie dort unheimlich intensive Resonanzerfahrung haben. Und aus diesem Grund haben wir gedacht, bieten wir in unserer Pilotstudie Erwachsenen, die von ADS betroffen sind, ein Gruppensetting an, aus erstmal 12 Sitzungen Psychoedukation, wo sie schon lernen, was ist Mentalisieren, was sind Emotionen, so die Basisemotionen kennenlernen, zu gucken, wie kann man Emotionen regulieren, aber auch, was geht dem anderen vor, also stärker den Fokus Emotionen bei anderen wahrnehmen und zu gucken, wie die eigene Reaktivität und manchmal auch Impulsivität eine Reaktion ist auf bestimmte innere Gefühle, die noch gar nicht greifbar sind. Und nach dieser Psychoedukation machen dann die Patientinnen an der IPU in unserer Studie eine einjährige Gruppentherapie mit 7 bis 8 Teilnehmenden. Wir fangen immer mit einer Körperübung an, weil der Körper eben so zentral ist bei der ADHS, um wahrnehmen zu lernen, ne, welches Gefühl habe ich gerade im Körper, wie äußert sich das im Körper und auch um ein bisschen gemeinsam erstmal im Körper anzukommen und dann zu merken, mit welchen körperlichen Symptomen sind bestimmte Gefühle, die in der Gruppentherapie auftauchen, mit welchen körperlichen Empfindungen sind die verbunden. Und dafür braucht es dieses besondere Auge, diese besondere Wahrnehmung des Körpers.
ADHS bei Erwachsenen und ein neuer Therapieansatz für davon Betroffene, das ist Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Frau Dr. Lenka Staun, Leiterin der Hochschulambulanz der IPU, der International Psychoanalytic University in Berlin, außerdem Gruppentherapeutin in eigener Praxis, ebenfalls in Berlin. Jetzt haben Sie gesagt, dass oft Patienten oder Menschen, die zu Ihnen kommen in die IPU, dass sie oft frustriert sind. Warum ist das so?
Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen gibt es gerade ja schon eine ziemliche Modewelle, was ADHS angeht. Und wir haben unglaublich viele Anfragen. Und wir machen das so, dass wir eben, wir haben einen Schwerpunkt für die Behandlung und auch Diagnostik von ADHS und testen sehr gründlich. Und eben in, ich würde sagen, ein Drittel der Patientinnen, die sich vorstellen, haben eben keine ADHS, sondern eine Vielzahl von anderen Erkrankungen. Und das ist dann oft auch mit viel Leid verbunden zu hören, dass es eben keine ADHS ist, sondern vielleicht eine Traumafolgestörung oder eine Persönlichkeitsstörung. Das ist sozusagen der eine Teil an Patientinnen, den wir sehen in der Diagnostik. Der andere Teil sind Patientinnen, die frustriert sind, weil sie bei Hunderte von Praxen angerufen haben, in Ambulanzen sich versucht haben vorzustellen und nirgendwo untergekommen sind. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe von Patientinnen, die schon Therapie probiert hat, also die ADHS bestätigt bekommen haben und die dann Verhaltenstherapie probiert haben und doch irgendwie merken, das hilft, ne? Verhaltenstherapie ist wirksam, bestimmte Strategien zu üben, Zeitmanagement zu üben. Aber wenn es um die Emotionsregulation geht und gerade die Auswirkung von ADHS auf die Beziehungen, da erleben wir viele Patientinnen, die doch frustriert sind von dem bisschen einseitigen Blick auf der Kognition und die dann auch bereit sind, in die Gruppentherapien zu gehen, weil der Fokus da mehr die Gefühle in Beziehungen sind und die Regulation der Gefühle in Beziehungen sind.
Nehmen Sie uns doch mal kurz mit durch diesen Gruppenablauf. Sie haben Probanden gefunden für die Pilotstudie, die haben eine Psychoedukation gemacht und dann haben Sie mit der mentalisierungsbasierten Gruppentherapie begonnen und die war auf eine bestimmte Anzahl an Sitzungen festgelegt. Was ist das Ziel? Wann ist es erfolgreich?
Für uns ist die Studie erfolgreich, wenn sich die Symptomatik signifikant verbessert. Und zwar ne, die ADHS-Symptomatik mit Blick auf die Impulsivität, die Aufmerksamkeitsstörung und auch die Hyperaktivität oder innere Unruhe. Dann ist für uns ein wichtiges Kriterium, wie die Betroffenen sich in ihren Beziehungen erleben. Also ob sie das Gefühl haben, dank der Gruppentherapie, sich zufriedener, ausgeglichener in ihren Beziehungen zu fühlen. Und zwar nicht nur mit PartnerInnen und Partnern, sondern eben auch mit Kindern. Viele haben ja auch Kinder und merken, dass sie dort, dass es viele Konflikte gibt zu Hause aufgrund der Impulsivität oder aufgrund ja, dieses schnellen Reaktivseins oder auch schnell Gekränktseins. Und für uns ist der entscheidende Faktor, wie sich ein Erwachsener mit ADHS in seinen Beziehungen erlebt und wie er da oder sie Veränderungen erlebt. Und dann der dritte Teil ist die Emotionsregulation. Da gucken wir sehr besonders drauf oder besonders genau drauf. Verändert sich was in der Emotionsregulation? Was genau verändert sich? Und wir gucken auf den Körper. Also wie verändert sich die Fähigkeit, den Körper wahrzunehmen, Körpersignale zu lesen, zu merken, wann bin ich eigentlich müde? Viele mit ADHS merken gar nicht, wann sie bestimmte Bedürfnisse haben, wann sie eigentlich müde sind, wann sie hungrig sind, wann sie durstig sind. Und an der IPU haben wir diesen körperbezogenen Schwerpunkt und gucken da, was sich eben auf der Körperebene im Sinne der Körperwahrnehmung verändert. Und wenn Hauptkriterium ist erstmal die ADHS-Symptomatik, dann das subjektive Erleben in Beziehungen und der andere Schwerpunkt ist die Emotionsregulation und die Körperwahrnehmung.
Und die Studie läuft dann schon so ab, dass sie immer wieder die Antworten von den Probanden bekommen und das dann festhalten und daran auch den erfolgsversprechenden Ansatz ausmachen?
Genau, für die Probanden bedeutet das viele, viele Fragebögen, die wir zum Glück digitalisiert haben. Aber es ist schon ein Aufwand. Also wir haben vor und nach der Psychoedukation Fragebögen erhoben. Und dann gibt es alle 3 Monate eine relativ umfangreiche, man nennt es in der Forschung, eine Batterie an Fragebögen, die ausgefüllt werden müssen. Das ist so ein bisschen der saure Apfel, in den die Teilnehmenden beißen müssen, um an der Studie teilzunehmen. Und was vielleicht an der Stelle wirklich spannend ist, dass alleine, wir haben jetzt gerade die Ergebnisse gerechnet für die Psychoedukation und sind wirklich begeistert, dass wir sagen können, dass alleine nach 12 Sitzungen Psychoedukation hat sich die ADHS-Symptomatik signifikant verbessert, was ich enorm finde, mit diesem Schwerpunkt der Emotionsregulation und eben auf der Beziehungsebene. Und es hat sich verbessert, die Lebensqualität, also wie die Betroffenen sich in ihren Beziehungen erleben. Signifikant gab es dort eine Verbesserung. Und in der Emotionsregulation, aber das wäre auch das, was wir erwartet haben, die braucht natürlich viel länger. Also damit sich die Mentalisierungsfähigkeit verändert und weiterentwickelt und damit sich die Emotionsregulationsfähigkeit entwickelt, dafür braucht es viel längere Zeiträume. Und es wäre natürlich viel zu kurz gedacht, wenn man jetzt sagt, super, es gibt eine Veränderung nach 12 Sitzungen Psychoedukation, das reicht. Man könnte sich die Gruppentherapie sparen. In der Psychoedukation, die ist sehr emotional auffüllend, weil vielen zum ersten Mal klar wird, wie es ihnen als Kind gegangen ist. Da kommen viele schmerzliche Themen auch hoch, sodass die meisten Patienten dann sehr froh sind, wenn sie in die Gruppentherapie kommen, weil es dann eben auch gehalten werden kann, was da an Gefühlen und an auch Schmerz und Leidensdruck durch die Psychoedukation zum Vorschein kommt.
Und wenn die Gruppentherapie abgeschlossen ist, ist das ADHS dann geheilt? Eine Heilung gibt's ja nicht.
Nee, das wäre schön, wenn wir mit einem Jahr Gruppen, oder die sind ja 15 Monate in unserem Therapieprogramm. ADHS ist eine sozusagen für die PatientInnen schon eine harte Nuss, weil wir immer sagen, sie haben das, es wird sie ihr Leben lang, es hat sie von Tag 1 begleitet und wird sie ihr Leben lang begleiten. Und wir möchten mit der Gruppentherapie, mit der mentalisierungsbasierten Gruppentherapie, ihnen einen Entwicklungsraum zur Verfügung stellen, selber sich besser regulieren zu können und mehr Selbstwirksamkeit und so einen Sense of Agency zu entwickeln, um sich nicht so hilflos ausgeliefert zu fühlen, sondern einen Umgang mit der Erkrankung zu finden und vor allem Verantwortung dann auch für sich selbst zu übernehmen. Das ist unser Ziel.
Man kann schon sagen, dass das eine lebenslange Arbeit ist.
Es ist eine lebenslange Arbeit, nicht nur für die Betroffenen, sondern eben auch für in den Beziehungen. Für die Partnerinnen und Partner ist es auch, die mit jemandem zusammen sind, der von ADHS betroffen sind, auch eine lebenslange Herausforderung.
Ist das denn für die Partner, Partnerin oder einfach die drumherum Menschen auch empfehlenswert, eine gewisse Art von Therapie zu machen?
Ich würde sagen, der erste Schritt ist immer die Psychoedukation. Erstmal zu verstehen, also dieses gegenseitiges Anerkennen. geht ja nur, wenn die Betroffenen anfangen zu sprechen und auch die Scham überwinden. Ne? Wo haben sie eigentlich Schwierigkeiten drin? Und viele maskieren das und sprechen, bis sie in die Psychoedukation kommen oder dann in die Therapiegruppe kommen, haben sie nie darüber gesprochen, mit welcher Anstrengung ADS verbunden ist, mit welcher täglichen, unglaublichen Anstrengung sie versuchen zu kompensieren, zu maskieren, dass niemandem auffällt, mit welchen Schwierigkeiten sie zu tun haben. Und wenn das in der Partnerschaft erstmal ausgesprochen wird, was eigentlich genau schwerfällt, ne, dann kann der andere ganz anders erstmal, ne, weil er ein ganz anderes Verständnis hat, kann ganz anders unterstützen, aber darf eben auch sagen, welche Facetten oder welche Symptomatiken der ADS für den Partner, für die Partnerin besonders belastend sind. Mhm. Und nur wenn es dieses gegenseitige Anerkennen geht, was, ne, das ADS auf der einen Seite für eine Last bedeutet und auf der anderen Seite, wie viel es auch vom anderen erfordert an Begleitung und Unterstützung, dann, das ist so ein Moment, was den Beziehungen sehr hilft, ne, dieses gegenseitige Anerkennen.
Und wahrnehmen gegenseitig wahrscheinlich. Bisher ist es ja in Berlin nur Ihr Institut, das eben diese Behandlungsmethode anbietet, beziehungsweise ja in einer Pilotstudie durchführt und das ja auch nur im kleinen Rahmen. Was muss passieren, damit sich das durchsetzt, wenn es so erfolgsversprechend ist?
Ich denke, wir haben jetzt zwei Studienstandorte, einmal in Genf und einmal in Berlin an der IPU. Es ist eine Pilotstudie, noch keine randomisiert kontrollierte Studie. Und das wäre sozusagen der nächste Schritt, dass Patientinnen randomisiert werden. Die einen bekommen Treatment as usual und die anderen bekommen die mentalisierungsbasierte Gruppentherapie mit der vorgeschalteten Psychoedukation.
Also randomisiert heißt im Endeffekt
zufällig verteilt, ne, wer kommt in die Studie und wer nicht.
Dass man den direkten Vergleich nochmal hat zwischen der mentalisierungsbasierten Gruppentherapie und eben einer anderweitigen Behandlung und dann vergleicht.
Genau. Mhm. Nach den Richtlinien ist die Behandlung der Wahl erstmal die Psychoedukation, dann die Medikation und bei einer mittleren bis schwereren Ausprägung kann man über eine Psychotherapie nachdenken. Was nicht so richtig für die Betroffenen, die ein Leben lang von ADS betroffen sind und ja oft andere psychische Erkrankungen noch mitentwickeln, also wie eine Depression oder eine Angsterkrankung, ist das nicht eine wirklich gute Versorgung, muss man sagen. Und es bräuchte, das wäre ein bisschen die Zukunftsmusik, Psychotherapien oder therapeutische Ansätze müssten so die Besonderheiten von ADS viel mehr berücksichtigen. Also im Grunde ist eine Gruppentherapie, könnte hilfreich sein für die Behandlung von ADS, aber es braucht bestimmte Veränderungen, um, sag ich mal, den Besonderheiten dieser Patientinnen gerecht zu werden.
Im System selbst.
Im System, die Therapeuten, ne, in der Therapeutenausbildung kommt ADS, also die jetzt vor 10 Jahren vielleicht ihre Ausbildung beendet haben, da taucht ADS weder in der Diagnostik auf, noch in den Behandlungsansätzen. Und viele Therapeuten wenden sich an uns, weil sie wirklich auch ein Stück überfordert sind und nicht wissen, wie können sie denn spezifisch auf von ADS betroffene Erwachsene eingehen.
Ist die mentalisierungsbasierte Gruppentherapie für alle Betroffenen was?
Das ist eine gute Frage. Also spannend ist, dass als wir die Testungen oder Vorläufe gemacht haben, haben fast alle gesagt, Gruppe, nein, danke. Mhm. Weil ich war immer der Klassenclown, bin aus der Klasse geflogen. Also habe ganz viel negative Rückmeldungen bekommen, war immer der Komische. Dass viele sehr, sehr skeptisch waren, was Gruppe anging. Und deshalb war unser Ansatz, dass wir erstmal diese gemeinsame Psychoedukation in der Gruppe mit denen gemacht haben. Und dann eben als geschlossene Gruppe, also geschlossen heißt die gleichen Patientinnen, die auch die Psychoedukation machen, gehen dann nahtlos in die Gruppentherapie über. Und die haben eigentlich alle am Ende der 12 Sitzungen Psychoedukation, haben alle gesagt, jetzt verstehe ich, warum Gruppe so sinnvoll ist, aber hatten verständlicherweise unheimlich viel Angst davor am Anfang.
Und wenn jetzt Hörerinnen, Hörer sagen, das ist was für mich, jetzt kommt natürlich die Preisfrage, wie komme ich denn ran an so eine Gruppentherapie? An eine mentalisierungsbasierte?
Ja, eine mentalisierungsbasierte Gruppentherapie, das ist gerade wirklich schwierig. Wir haben leider auch unsere Kapazitäten erreicht. Also wir werten erstmal jetzt die Studie aus, wenn sie beendet wird dieses Jahr. Und dann werden wir immer wieder auch neue Gruppen starten an der IPU. Wir haben sozusagen auch Gruppen, sogenannte gemischte Gruppen, wo immer auch Patientinnen mit ADS mit drin sind, aber nicht sozusagen ausschließlich ADS-spezifische Gruppen, die aber mentalisierungsbasiert auch geleitet werden.
Die mentalisierungsbasierte Gruppentherapie als neue Behandlungsmöglichkeit für ADHS bei Erwachsenen, das war unser Thema heute in den Wissenswerten. Frau Staun, vielen Dank für das Gespräch. Frau Dr. Linka Staun, sie leitet die Hochschulambulanz der IPU, der International Psychoanalytic University in Berlin, und ist Gruppentherapeutin in eigener Praxis, ebenfalls in Berlin. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.